Detektor FM. Zurück zum Thema.
Ein Ameisenbau ist auf den ersten Blick ein ziemlich unübersichtlicher Haufen. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, jede einzelne Ameise trägt dazu bei, dass der Stamm am Leben bleibt. Forscher nennen das Ganze Schwarmintelligenz. In der Natur ist Schwarmintelligenz oder kollektive Intelligenz oft zu beobachten. In der Wissenschaft bleiben Schwarmprojekte wie Wikipedia derzeit die Ausnahme. Dabei gäbe es gerade durch das Internet große Möglichkeiten, das Wissen vieler Menschen für die Wissenschaft zu nutzen, sagen Kritiker. Einer von ihnen ist Peter Fink. Er ist Wissenschaftstheoretiker und bemängelt, dass die Wissenschaft zu sehr unter sich bleibt. Einen schönen guten Tag, Herr Finke. Hallo.
Guten Tag.
Ihr aktuelles Buch, das heißt Citizen Science, das unterschätzte Wissen der Laien. Was genau heißt Citizen Science?
Ja, ich habe den englischen Titel gewählt, weil es ein bisschen schwierig mit den deutschen Begriffen ist. Also wir haben im Deutschen zum Beispiel den Begriff Amateurwissenschaft oder den Begriff Laienwissenschaft. Aber wenn man diese Begriffe verwendet, dann ziehen einige Wissenschaftler ein schiefes Gesicht und sagen, naja, ist ja ganz schön, aber so richtige Wissenschaft ist das natürlich nicht. Und deshalb habe ich diesen englischen Begriff benutzt, der in England schon ganz populär ist und besonders in den USA. Man übersetzt die natürlich wörtlich mit Bürgerwissenschaft, aber auch das sagt uns natürlich nicht präzise, was das nun bedeutet. Es geht tatsächlich darum, dass nicht nur Profis der Wissenschaft, nicht nur Berufswissenschaftler forschen können, sondern durchaus auch Menschen, die ganz anderen Beschäftigungen nachgehen, die aber ein großes Interesse für ein ganz bestimmtes Sachgebiet haben, aus welchen Gründen auch immer, und sich dann selbst sozusagen die nötigen Kenntnisse beigebracht haben. Da gibt es viele Beispiele dafür.
Was denn zum Beispiel?
Naja, die bekanntesten Beispiele liegen im Bereich Natur- und Umweltwissen. Da gibt es eben Menschen, die Vögel beobachten und darin sehr, sehr gut sind. Und das ist heute nicht nur mehr so ein Hobby, sondern es kann auch von großer Bedeutung sein, weil man zum Beispiel feststellt, dass auf dem Acker, bei dem man immer jedes Jahr eine Feldlerche hat singen hören, keine mehr singt. Oder andere ähnliche Beispiele, dass auch neue Vogelarten auftreten. Und dann entsteht natürlich die Frage, warum ist das so? Und dann geht es darum, hierauf eine Antwort zu finden. Das ist sozusagen das klassische Muster wissenschaftlichen Vorgehens. Da muss man zum Beispiel bedenken, liegt es an der Art von Landwirtschaft, die sich verändert hat, dass da keine Feldlerche mehr singt? Oder liegt es vielleicht am Klimawandel? Oder liegt es an irgendwelchen Faktoren auf dem Zuge? Das sind ja Zugvögel. Also das wäre ein populäres Beispiel. Aber es gibt Beispiele aus vielen anderen Wissensgebieten, auch nicht nur aus der Naturwissenschaft.
Also das wäre so ein Beispiel, wo dann, ich nehme jetzt doch mal diesen etwas bisschen besetzten Begriff Laien einfach gut mitmachen könnten. Was könnten denn Wissenschaftler, also professionelle Wissenschaftler von, ich sag nochmal, Laien lernen?
Naja, zunächst mal geht es bei Citizen Science darum, dass die Laien überhaupt mit ihrem Wissen zur Kenntnis genommen werden. Wissenschaftler könnten aufmerksam werden auf das Wissen der Laien. Das ist eben in England und insbesondere in den USA schon besser. Da richten manche Wissenschaftler ihre Forschung speziell hierauf aus. Und sie planen Projekte, bei denen sie das Wissen der interessierten und fähigen Laien ansprechen und dann, man könnte sagen, abschöpfen. Diese Menschen werden animiert, mitzumachen bei diesen Projekten. Sie machen viele Beobachtungen, sie senden diese Beobachtungen ein und die Wissenschaftler werten sie schließlich aus. Das kann man nicht einfach mit wissenschaftlichem Personal machen. Da braucht man eben ganz viele Beobachter verstreut sozusagen über die Lande, um solche Kartierungsprojekte oder sonstige Bestandsaufnahmen und dergleichen mehr durchzuführen. Das ist ein Beispiel dafür, was Wissenschaftler profitieren können. Aber es gibt da auch noch andere Möglichkeiten.
Sie schreiben, der moderne Wissenschaftsbetrieb, der sei zu sehr den Mächtigen verpflichtet. Was genau meinen Sie denn damit?
Naja, damit meine ich, dass Systeme wie Politik oder Verwaltung oder Wirtschaft einen sehr, sehr starken Einfluss auf die heutige Wissenschaft ausüben. Denken Sie nur allein an die Wirtschaft sozusagen. Das sieht nicht so aus, dass die nun bestimmen, was genau zu forschen ist. Und darüber, was wahr und falsch ist, können die sowieso nicht entscheiden. Aber sie können Geld geben oder Geld nicht geben. Und die heutige professionelle Wissenschaft ist eine teure Angelegenheit. Die braucht sehr viel Geld und das staatliche Geld ist sehr, sehr begrenzt. Und da ist das private Geld aus der Wirtschaft durchaus willkommen. Nur das Problem ist, dass eben auch das gefördert wird, von dem man vermutet, dass es ökonomisch interessante Ergebnisse produzieren kann. Und das kann die Wissenschaftslandschaft ziemlich verändern. Denn andere Dinge werden dann plötzlich nicht mehr gefördert. Und das ist aus einer rein wissenschaftlichen Perspektive dann durchaus ein Problem. Aber zum Beispiel nimmt auch die Verwaltungsseite der Wissenschaft sehr stark zu. An der Universität hat man sehr viel zu tun mit Verwaltungsaufgaben. Das ist ja ein großes Unternehmen, so eine Universität. Und da muss man sehr viele Interessen und Personen sozusagen unter einen Hut bringen. Und das bedeutet, dass Gesichtspunkte sozusagen in die Wissenschaft hineinkommen, die eigentlich nicht mit wahr oder falsch zu tun haben, also mit den eigentlichen Fragestellungen der Wissenschaft, sondern mit ganz anderen. Und der Einfluss der Politik, um damit aufzuhören, ist auch sehr groß sozusagen. Der größte Einfluss ist der, dass ein Parteipolitiker, der dann Wissenschaftsminister beispielsweise in einem Land ist, sich herausnimmt, wer ganz wichtige Grundsatzentscheidungen zu treffen. Das beste Beispiel ist etwa, wenn eine Professorenstelle wieder besetzt werden muss. Und dann überlegen sich die Wissenschaftler, ja, wen könnten wir denn mit dieser Aufgabe betrauen? Und in der Regel wird dann eine Dreierliste beim Wissenschaftsminister eingereicht. Und man geht davon aus, man hat sich das ja gut überlegt, dass der den Erstplatzierten nimmt. Das muss der aber überhaupt nicht. Der kann auch den Zweitplatzierten nehmen oder der kann die ganze Liste ablehnen. Ich finde, dass überhaupt die Tatsache, dass ein Parteipolitiker letzten Endes hierüber entscheidet, sozusagen, wer ein bestimmtes Fach vertritt, ist ein Unding. Aber es ist die Realität. Hier wirkt sozusagen die Macht der Politik in die Wissenschaft hinein in einer Weise, die vollkommen übertrieben ist.
Sie selbst sind ja aus dem Wissenschaftsdienst aus Protest ausgeschieden. Was war denn der Punkt, an dem Sie gesagt haben, so, jetzt Schluss, jetzt nicht mehr weiter?
Das war diese sogenannte Bologna-Reform unserer Universitäten. Es haben sich ja nicht Wissenschaftler überlegt, dass die Universitäten in Europa gewissermaßen eine einheitliche Uniform angezogen bekommen sollen, nämlich dass das Studium in Zukunft sozusagen nach diesem Schema Bachelorabschluss nach 6 Semestern und für einige, die dann darüber hinaus studieren wollen oder können, ein Masterabschluss später stattfinden sollte. Vorher war das Studium in Sizilien und in Norwegen und in Frankreich und in Polen recht verschieden. Und wir hatten auch ein eigenes gewachsenes Studiensystem. Das war im Übrigen sehr stark reformbedürftig, auf jeden Fall. Aber dass nun jemand daherkommt und sagt, das machen wir einheitlich in ganz Europa, das widerspricht im Grunde der Idee der Wissenschaft. Und dass das sozusagen dann noch von der Politik kam mit dem Argument, dann können wir sozusagen die Verwaltung der ganzen Geschichte vereinfachen. Dann können auch Studierende aus Südeuropa mal eben schnell für ein Jahr nach Deutschland kommen. Da braucht man nicht ganz groß gucken, was haben die bisher gemacht. Da schaut man einfach, welche Punkte haben sie erworben. Sozusagen das Schema ist ja dasselbe. Das finde ich richtig falsch und es ist im Übrigen auch in der falschen Weise gelaufen, denn nichts hat sich so sehr vermehrt wie die Wissenschaftsverwaltung auf diese Weise.
Nun gibt es die Citizen Science Plattform bürgerschaftswissen.de, auf der Bürger an wissenschaftlichen Projekten aktiv teilnehmen können. Ist das schon mal ein guter Anfang?
Das ist jedenfalls ein Anfang und ich hoffe auch, dass es ein guter Anfang wird. Denn es wird ja dort tatsächlich auf das hingewiesen, was ich bisher in Deutschland vermisse, nämlich, dass die Wissenschaft und die Politik aufmerksam wird auf das Wissen der Laien, dieses Wissen, was bisher sozusagen überhaupt nicht beachtet worden ist und nicht gefördert worden ist. Wenn in Deutschland Wissenschaftsförderung betrieben worden ist, dann ist immer die professionelle, die akademische Wissenschaft gefördert worden. Und wenn das jetzt auch unterstützt durch eine solche Plattform anders werden soll, ist das gut. Aber es gibt auch Risiken, gerade bei dieser Plattform, denn sie arbeitet sehr eng mit den großen Wissenschaftsorganisationen zusammen und sie arbeitet sehr eng mit der Politik zusammen. Die Wissenschaftsministerin hat ja auch so ein Geleitwort dazu geschrieben und das kann ein Problem werden. Denn das Besondere bei Citizen Science ist, dass das noch eine Form von Wissenschaft ist, die frei ist, die selbstorganisiert ist, die unabhängig ist. Die ist eben nicht von einem Wissenschaftsminister abhängig. Da forscht man eigentlich das aus, was die Menschen interessiert. Und nicht, was irgendwie sozusagen durch Institutionen bestimmt wird. Diese Enge und Nähe der Institutionen, die könnte da zu einem Problem werden. Das würde ich dann nicht so gut finden. Aber warten wir mal ab. Nehmen wir mal an, dass es zunächst mal sozusagen einen guten Weg geht.
Peter Finke, Wissenschaftstheoretiker mit einem Plädoyer für mehr Bürgerwissenschaft bzw. Citizen Science. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Bitteschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.